14.04.24, Israel im Krieg, Tag 192. Es scheint, als hätten viele Menschen in der westlichen Welt, Europa, Amerika, Mitleid mit Juden, wenn Juden oder der jüdische Staat als Stellvertreter der Juden auf der Welt, als Jude im Staatenbund angegriffen wird. Wenn Israel oder die Juden angegriffen werden, dann zeigt man sich gerne solidarisch. Dann hat man Mitleid, dann zeigt man Flagge. Das haben wir am 7. Oktober so wahrgenommen und am 8. und eventuell noch am 9. Oktober. Das haben wir wahrgenommen die letzten Tage nach dem Angriff aus dem Iran mit hunderten Flugobjekten, ballistischen Raketen, Marschflugkörper und natürlich Selbstmorddrohnen, Kamikaze-Drohnen. Das alles hätte ein ganz anderes Ende haben können, wenn die israelische Luftabwehr und unsere Partner in der Region, wenn wir nicht so gut vorbereitet und aufgestellt gewesen wären. Die Frage ist aber natürlich, wenn dann Israel, wenn die Juden dann eventuell sich zur Wehr setzen, eventuell, was ist dann mit der Solidarität? Und hier nehmen wir wahr, dass sehr viele Menschen da nicht mehr mitmachen. Sehr viele Menschen, auch Freunde und auch Verbündete im Endeffekt, da nimmt die Solidarität ab. Und wir haben das nach dem 7. Oktober wahrgenommen und leider nehmen wir das jetzt wieder wahr. Denn nach dem Raketenbeschuss aus dem Iran wird jetzt seit 2-3 Tagen darüber diskutiert, was wird denn jetzt Israel tun? Wie wird Israel darauf reagieren? Und nicht nur das, sondern all die Freunde und Verbündeten, allen voran Deutschland auch, da wird lautstark gefordert, dass Israel nicht eskalieren sollte. Das heißt, Israel soll nicht eskalieren. Israel soll nicht reagieren. Israel soll am besten gar nichts tun. Das ist eine sehr, sehr komische Realität, muss ich euch sagen, von der Wahrnehmung, besonders von westlichen Nationen, wie, in welcher Situation sich Israel und überhaupt der Nahe Osten befinden, weil Israel hier keinesfalls eskaliert. Wer eskaliert, und das seit 45 Jahren, ist das Mullah-Regime im Iran, der in der Region eine nach der anderen an Terrormilizen und Organisationen aufgebaut hat, finanziert hat, aufgerüstet hat, indoktriniert hat, trainiert hat, taktisch wie strategisch dirigiert hat und natürlich bewaffnet hat bis auf die Zähne. Und das sind Dutzende von Terrororganisationen verschiedenster Sorte, sowohl sunnitisch als auch schiitisch, arabisch wie nicht arabisch, in der Region, in der gesamten Region, die fast jeden Staat hier infiltrieren und teilweise sogar schon unterwandert haben. Wer eskaliert, ist das Mullah-Regime. Und die letzte Explosion aus dem Iran fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, mit dem Beschuss, mit dem direkten Beschuss, dem ersten direkten Beschuss aus dem Iran auf Israel. Wenn Israel jetzt darauf reagieren sollte, würde Israel eskalieren? Kann man das wirklich so verstehen? Das heißt, hier nimmt die Solidarität, hier nimmt die Freundschaft im Endeffekt ab, sobald die Juden, sobald Israel aktiv sich zur Wehr setzt. Beschossen werden, getötet werden, Opfer sein, da hat man ein breites Spektrum an Solidarität und Freundschaft, Verbündete und Partner. Die Frage ist, warum all diese Partner und Verbündeten im Endeffekt nicht zu Israel halten, wenn Israel als Teil der Verteidigung auch Angriff wahrnimmt. Eine große Frage, die ich jetzt hier wieder in den Raum stelle, in der heutigen Folge, was mich heute so ein Stück weit beschäftigt hat, weil ich natürlich beobachte, wie Macron und wie Olaf Scholz und wie die Amerikaner und andere westliche Staaten auf die jetzige Situation reagieren. Ja, ich kann nachvollziehen, dass man keine Eskalation wünscht. Ich kann nachvollziehen, dass man Ängste hat, dass eventuell durch eine israelische Reaktion der Iran wieder sich gezwungen sieht, zu reagieren. Und wenn dann der Schneeball den Berg runterrollt, ist er nicht mehr zu stoppen. Ich kann es verstehen, doch der Druck sollte nicht auf Israel, sondern auf das Mullah-Regime im Iran ausgeübt werden. Genauso wie der Druck die letzten Monate nicht auf Israel, sondern auf die Terrormiliz Hezbollah und die Terrororganisationen, die Terrorführung des Gazastreifens Hamas und islamischer Dschihad ausgeübt werden. Das heißt, auch hier wieder muss ich sagen, eine ähnliche Vorgehensweise, dass man ein Stück weit die falsche Seite unter Druck setzt. Denn so erreicht man im Endeffekt keinen wirklichen Frieden. So erreicht man keine wirkliche Ruhe, sondern man schiebt Probleme vor sich hin. Probleme, die eventuell sich für einen Zeitraum eventuell wieder beruhigen werden, bis sie dann irgendwann wieder, wenn es ihnen passt, explodieren werden. Der Einsatz der Anti-Raketeneinsatz hier in der Region hat zum ersten Mal auch gezeigt, dass arabische Staaten tatsächlich in der Lage sind, mit den USA, mit Europa, auch mit Israel Seite an Seite eine Gefahr aus dem Iran abzuwehren. Und da gibt es Berichte, was ich jetzt hier im israelischen Fernsehen höre und sehe. Das sage ich euch jetzt nicht als Militärsprecher, sondern was in den israelischen Medien so gesagt wird. Allen voran Jordanien, davon habt ihr natürlich mitbekommen, die Saudi-Arabien und auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind Staaten, die aktiv auf der einen oder anderen Weise beteiligt waren an den Verteidigungsmaßnahmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es gibt Quellen in den USA, die behaupten, dass ungefähr 130 Raketen, die aus dem Iran abgeschossen wurden, überhaupt nicht den iranischen Luftraum verlassen hätten. Das heißt, im Endeffekt nur jede zweite ballistische Rakete aus dem Iran den Iran verlassen hat Richtung Israel. Das ist eine 50-50% Abschussrate, also nicht irgendetwas, was ich gerne mit Stolz erzählen würde, was ich gerne der Zuschauertribüne hier im Nahen Osten mit Stolz präsentieren würde. Also ich denke, das ist eine der Überraschungen, falls diese Behauptung denn wirklich präzise sein sollte. Eine der Überraschungen der letzten Tage, wenn man das iranische Raketenprogramm und Industrie beobachtet, und der Iran, das Mullah-Regime, ist eine Raketenindustrie-Hochburg und eine Drohnenindustrie-Hochburg und eine Atomwaffenindustrie-Hochburg. Das alles ist natürlich miteinander verbunden. Und wenn man da sieht, dass ca. 50% der ballistischen Raketen im Endeffekt nicht ihr Ziel anfliegen, beziehungsweise nicht richtig gezündet werden, beziehungsweise fehlgezündet werden oder im Iran selbst einkrachen, das alles natürlich deutet darauf hin, dass die Qualität eventuell jetzt keine A- oder B-Note bekommen sollte, sondern dass da noch sehr viel Nachholbedarf besteht. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Genauso wie eine der guten Nachrichten dieser Tage ist, dass sehr viel Graffiti im Iran gesichtet wurde von Anti-Regime-Aktivisten, die Graffiti an die Wände gesprüht haben und mit der Bitte und der Aufforderung gerichtet an Israel, dass man doch jetzt bitte das Mullah-Regime angreifen sollte. Am besten auch das Büro des Groß-Ayatollahs selbst. Ayatollah Ali Khamenei ist der Chef, der Führer im Iran. Da natürlich die Bitte von den oppositionellen Aktivisten, jetzt ist die Chance, bitte hilft uns. Wir sind hier in einem großen Freiluftgefängnis seit 45 Jahren, werden wir misshandelt. Wir sind im Endeffekt, wir sind der Iran, wir sind die Iraner, wir wollen keinen Krieg, wir wollen keinen Konflikt. Wir werden jedoch seit 45 Jahren, werden wir beherrscht von einer Mafia-ähnlichen, radikal-islamistischen Gruppierungen, die sich Mullahs und Revolutionsgarden nennen, die uns nicht repräsentieren, und wir bitten euch im Endeffekt jetzt endlich uns zu Hilfe zu kommen und diese Kidnapper unseres Staates, unserer Nation endlich von uns zu bomben. Das sind gute Neuigkeiten, weil diese Graffitis überall im Iran natürlich darauf hindeuten, dass es im Endeffekt unter dem Teppich, unter dem Tisch im Iran sehr viele Menschen gibt. Und das wissen wir natürlich, die Green Revolution 2009 und überhaupt die letzten zwei Jahre natürlich auch der Proteste, der Frauenproteste haben gezeigt, dass sehr viele Iraner nicht einverstanden sind mit dem Mullah-Regime und den Revolutionsgarden, ganz sicher nicht mit der Sittenpolizei. Und da etwas brodelt. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis wieder die Massen auf die Straße gehen. Und ich hoffe sehr, je früher, desto besser, dass der Iran von diesem Mafia-Clan, der sich Mullahs und Revolutionsgarden nennt, dass der Iran befreit wird. Kurzer Blick nach Gaza. Ich habe gestern kurz angesprochen, das ist überhaupt untergegangen in den letzten Tagen durch die Situation mit dem Iran, durch den direkten Beschuss, dass die Hamas-Terrorführung im Gazastreifen und in Katar im Endeffekt einem erneuten Dealversuch, Geiseln für palästinensische Terroristen und Gefangene und Feuerpause, dass sie wieder abgesagt haben. Sie haben wieder Nein gesagt zu einem Deal. Mittlerweile sagt die israelische Seite, diejenigen, die in den Verhandlungen verstrickt sind, ganz weit oben sagen, es scheint, als würde die Hamas-Führung absolut kein Interesse an einem Deal haben. Es spielt ihnen anscheinend in die Hände, unter die Arme, wenn nach wie vor Krieg herrscht. Aus welchen Gründen auch immer bilden sie sich wahrscheinlich ein, dass die Zeit für sie spielt. Vielleicht gehen sie davon aus, dass durch den Beschuss aus dem Iran eventuell die Situation so eskalieren wird, dass Israel bald in einem regionalen Szenario gefangen genommen wird, wo auch die internationale Solidarität wieder abnehmen wird und Israel dann alleine dastehen wird und im Endeffekt so breit und so weit kämpfen müsste und im Endeffekt es nicht schaffen würde, im Gazastreifen die Hamas in die Knie zu zwingen und die Geiseln zu befreien. Das ist wahrscheinlich die Denke der Hamas-Führung. Anders kann ich es mir nicht erklären. Eines der Druckmittel der letzten Monate ist uns ja genommen worden, und zwar Hilfsgüter in den Gazastreifen reinlassen, was wir tun und was auch in die Hände der Terroristen natürlich spielt, weil der Druck im eigenen Volk, in der Bevölkerung, im Gazastreifen somit ein Stück weit nachlässt, wenn die Menschen Nahrung, Wasser, Medizin erhalten und somit man nicht auf die Barrikaden gibt. Es gibt jedoch ein einziges Druckmittel, was vielleicht übrig geblieben ist jetzt derzeit, und das ist, dass circa 900.000 Gazaner, die aus dem Nordteil des Gazastreifens Richtung Südteil und auch teilweise zentralen Gazastreifen geflohen sind in den ersten Monaten des Krieges, weil Israel aufgefordert hat und gewarnt hat, dass im Nordteil Gaza City, Jabalia, Beit Hanun, Beit Lachia, Sejaia, dass in all diesen Bereichen bald Kampfhandlungen stattfinden werden und man deshalb die Bevölkerung bittet, nach Süden zu gehen, in erster Linie nach Al-Muazi, in diese Art Flüchtlingslager, wo dann halt auch die Hilfsgüter hingelangen sollen. Und das diesem Aufruf und diesen Warnungen auf den verschiedensten Weisen sind dann ungefähr 900.000 Gazaner gefolgt, die jetzt aber wieder zurück wollen in den Nordteil des Gazastreifens. Und genau hier sagt Israel Stopp. Stopp, stopp, stopp. Denn wenn all diese 900.000 wieder zurück wollen, prinzipiell kein Problem, aber erst wenn die 133 Geiseln freigelassen werden, beziehungsweise wenn es einen Deal gibt, einen Plan, wie wir die Geiseln jetzt frei bekommen im Austausch für ABC. Solange das nicht passiert und die Hamas-Führung, das ist im Endeffekt die palästinensische Führung des Gazastreifens, das heißt, auch die Führung für die 900.000 Gazaner, die zurück wollen in den Nordteil des Gazastreifens, solange sie nicht einlenken, wird Israel es nicht zulassen, dass diese Menschen wieder zurück in ihren eigenen vier Wänden leben werden, weil sonst hätte man auch dieses Druckmittel nicht und dann wäre sowieso alles verloren. Wenn wir schon bei Menschen sind, die nicht in ihren eigenen Wohnungen leben, sind wir auch kurz an der Grenze zum Libanon, wo nach wie vor im Bereich von 60 bis 100.000 Israelis nicht in ihren eigenen vier Wänden leben können, weil der Libanon, weil die Hisbollah aus dem Libanon jeden Tag auf Israel schießt, auch jetzt, heute wieder und gestern wieder. und Israel im Endeffekt jetzt auch immer mehr Truppen Richtung Norden bringt. Zwei neue Brigaden erst, die im Norden aufgestellt werden und natürlich auf den Beschuss aus dem Libanon Angriffe auf Terrorinfrastrukturziele erst jetzt wieder auf Sedekine, auf Matmura, auf Labune, auf Aita Ashab natürlich immer wieder. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass es mittlerweile IDF-Elite-Truppen gibt, angeführt jetzt in dem Zwischenfall, von dem ich gleich erzählen werde, von Golani, der Infanterietruppe Golani und der Yahalom-Elite-Einheit, dass dort jetzt es zu einem Zwischenfall kam, kurz hinter der Grenze auf libanesischem Boden, in dem mindestens vier Soldaten durch einen Sprengsatz verletzt wurden. Ein Sprengsatz natürlich der Hisbollah-Terrormiliz, die den gesamten Grenzraum zwischen Israel und dem Südteil Libanons im Endeffekt auch mit Sprengsätzen bestückt hat. Sprengsätze, wo sie natürlich wissen, wo diese Sprengsätze angebracht sind. Und wir dann natürlich Gefahr laufen, wenn wir da reinlaufen. Auch eine Art Warnsignal, falls wir Truppen in den Libanon reinschicken sollten, dass man da eventuell über Minenfelder teilweise laufen könnte und man deshalb es auf andere Weise angehen müsste. Ich sage nochmal, falls man entscheiden sollte, dass man eventuell mit Boots on the Ground irgendwann in den Süden Libanons reingehen sollte, und zwar auf massivere Weise, um all den Menschen, die jetzt nicht in ihren eigenen Wohnungen leben können, im Norden Israels. Und wisst ihr was? Auch im Süden Libanons. Viele Menschen sind geflohen Richtung Beirut. Auch die wollen vielleicht irgendwann wieder zurück in ihre Wohnungen. Davon gehe ich aus, dass man die Situation mit der Hisbollah regelt, damit die Menschen sowohl im Süden Libanons als auch im Norden Israels wieder zurück in ihr normales Leben gehen können. Weil solange das nicht passiert, solange die Hisbollah jeden Tag Israel beschießt, wird dieses Kriegsszenario im Norden Israels leider aufrechterhalten bleiben. Und es wird da für die Menschen, die von dort weggegangen sind, leider noch eine Zeit dauern, bis man zurück in seine eigenen Wohnung gehen kann. Stellt euch das selber kurz mal vor, wenn ihr in Berlin oder in Osnabrück oder in Bremen, Aachen oder Offenbach oder wo auch immer wohnen würdet und dort 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate lang mit euren Kindern und allem, was ihr habt, nicht in euren eigenen Wohnungen leben könnt, weil euer Ort jeden Tag beschossen wird und ihr irgendwo weit weg von eurem Dorf oder eurer Stadt oder eurem Ort irgendwo untergebracht seid und dort die Zeit verbringen müsst. Weit weg von eurer Arbeit, weit weg von den Kindergärten und Schulen eurer Kinder, weit weg von eurem Lieblingsrestaurant, was natürlich seit 6 Monaten zu hat, weit weg von euren Freunden und der Nachbarschaft, in der ihr aufgewachsen seid. Das ist eine bittere Realität, die sich viele Menschen, glaube ich, gar nicht groß vorstellen können, die das nicht am eigenen Leibe erleben. Deshalb versuche ich in diesem Podcast darauf hinzuweisen, aber ganz ehrlich, wenn man es nicht mit am eigenen Leibe durchmacht oder mit eigenen Augen zumindest mal sich anguckt vor Ort, ich denke, es ist sehr schwer, diese Situation wirklich nachzuvollziehen. Ein guter Freund und deutschsprachiger Diplomat hat mir heute geschrieben die folgende Message: Israel wird sich gut durch diese schwierige Phase manövrieren. Was aber viele nicht verstehen, in dieser Region muss man ohne jeden Zweifel Stärke zeigen, sonst wird man gefressen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.